Hallo und willkommen zurück zu Neue Perspektiven. Zu dieser Episode heute hat mich die Einladung der jüngsten Fallkonferenz in meinem Fall angeregt. Zuvor möchte ich einen kurzen Überblick über das BITE-Modell geben. Ich mache es deshalb, weil in dem Modell ein paar Erkenntnisse enthalten sind, die eine wichtige Grundlage für meine Gedankengänge sind, und später verrate ich dann, was das Motto der Fallkonferenz war. Das BITE-Modell wurde entwickelt von dem Psychologen Stephen Hessen. Er hat sich mit religiösen Bewegungen beschäftigt und dabei entwickelte er eben dieses Modell, anhand dessen sich das Gefahrenpotenzial einer Organisation oder Gruppe abschätzen lässt. BITE ist ein Akronym, also BITE, und steht für Behavior, Information, Thought and Emotional Control, also Verhaltens-, Informations-, Gedanken- und Gefühlskontrolle. Je mehr Kontrolle in diesen vier Bereichen zu finden ist, je systemischer und über die Zeit stabil diese Kontrolle ausgeübt wird, umso höher ist das Potenzial einer Organisation bzw. Gruppe, die persönliche Freiheit ihrer Mitglieder zu missachten und die Mitglieder und deren Ressourcen, also Zeit und Geld etc., zu missbrauchen. Der Hintergrund von Stephen Hessen, vor dem er zu seiner Spezialisierung in den Bereich kommt, ist interessant. Stephen Hessen wurde im Jahr 1953 geboren und ist als Jude in New York aufgewachsen. Hessen berichtete, dass er im Alter von 19 Jahren während seines Studiums der Poesie am Queens College auf trügerische Weise in die Vereinigungskirche rekrutiert wurde und über 2 Jahre als Mitglied verbrachte. Hessen war an der Rekrutierung, Mittelbeschaffung und politischen Kampagnen für die Vereinigungskirche beteiligt. Er behauptete auch, in den Rang eines stellvertretenden Direktors der Kirche in ihrem nationalen Hauptquartier aufgestiegen zu sein und traf sich während zahlreicher Führungssitzungen persönlich mit Sun Myung-moon, dem Oberhaupt der Vereinigungskirche. Die Vereinigungskirche ist unter anderem auch bekannt als eben Moon-Sekte. Hessen berichtete, dass er während seiner Zeit in der Vereinigungskirche in Gemeinschaftsunterkünften lebte und weniger als 4 Stunden pro Nacht schlief. Zu seinen Aufgaben gehörte der Verkauf von Nelken an Straßenecken in New York. In einem Interview berichtete Hessen, er glaube, Richard Nixon sei ein Erzengel, und während des Watergate-Skandals hätten er und andere Mitglieder der Vereinigungskirche gebetet und gefastet, um ihre Loyalität gegenüber dem Präsidenten zu beweisen. Er berichtete auch, dass er sein Bankkonto der Vereinigungskirche übergeben und das College und seinen Job aufgegeben habe, um für die Kirche zu arbeiten. Hessen berichtete, dass er bereit war, für Sun Myung-moon zu töten oder zu sterben. Hier lassen sich bereits einige Parallelen erkennen zu den Aufforderungen, die zum Beispiel ein Missionar leistet. Nicht nur wird das Schlafkontingent vorgegeben, es wird absolute Loyalität gegenüber den Führern eingefordert. Die Mission wird aus eigener Tasche bezahlt, also man bezahlt also dafür, dass man für jemanden arbeiten darf. Die Bereitschaft, für den Führer zu töten oder zu sterben, ist eine weitere Parallele. Bevor man auf Mission geht, muss man eine Tempelzeremonie durchlaufen, in der man feierlich vor Zeugen bekundet, dass man für den Aufbau der Kirche im Falle des Falles sogar sein Leben opfern würde. In früheren Tempelzeremonien gab es auch noch den Blutschwur, bei dem das Blut von Joseph Smith gerecht werden sollte, also auch die Aufforderung zu töten. Zurück zu Hessen. Nachdem er 1976 2 volle Tage ohne Schlaf gearbeitet und einen Lieferwagen für Spendenaktionen gefahren hatte, wurde er müde und schlief während der Fahrt ein, was zu einem schweren Autounfall führte. Er suchte einen Arzt auf und seine Eltern suchten Unterstützung, um mit ihm zu arbeiten und zu überzeugen, die Organisation durch eine Deprogrammierung zu verlassen. Nachdem er die Vereinigungskirche verlassen hatte, kehrte er zum jüdischen Glauben zurück. Er ist ein aktives Mitglied heute. Hessen wird als einer der weltweit führenden Experten für Bewusstseinskontrolle, Kulte und ähnliche destruktive Organisationen und von zahlreichen anderen Medienquellen als Sektenexperte und Experte für Bewusstseinskontrolle beschrieben. Hessens Sichtweise ist es, dass Kulte sich auf einem Kontinuum befinden, von Okay-Kulten, die gutartig sind, bei denen Transparenz herrscht, bis zu den ungesunden, destruktiven, autoritären Typen. Nun konkret zum Modell. Das Modell geht davon aus, dass in Kulten und Sekten diese vier Bereiche kontrolliert werden. Das Verhalten wird kontrolliert. Sprich, es wird vorgegeben, was man tun darf und was nicht. Die Information, die die Mitglieder erhalten und lesen dürfen, wird kontrolliert. Russell Nelson weist wiederholt darauf hin, dass man sich nur kirchenautorisierten Quellen widmen sollte. Andere wären falsch und unzuverlässig. Damit hat die Kirche absolute Kontrolle darüber, wie und welche Informationen gegeben wird. Auch über die eigene Kirchengeschichte. T steht für Thoughts, also die Kontrolle der Gedanken. Es wird vorgegeben, dass kritische Gedanken nicht sein dürfen, Kritik an sich nicht erlaubt ist. Dazu habe ich in einer frühen Episode am Elder Dallin Oaks vorgespielt, der mit der Aussage kam, es wäre falsch, Kirchenführer zu kritisieren, selbst wenn die Kritik berechtigt wäre. Es wird auch gesagt, wie man über Aussteiger denken soll, nämlich, diese wären Lazy Learner oder Lax Disciples, wie Nelson jene bezeichnet, die nicht so denken, wie er es wünscht. Aber ich möchte mich heute auf die Emotion konzentrieren, denn E steht für die Kontrolle der Emotionen. Dabei möchte ich das Emotionsspektrum auf zwei Seiten betrachten. Einmal, wie mit Angst gearbeitet wird, um bestimmte Emotionen zu unterdrücken, und wie vorgegangen wird, um gewünschte Emotionen vorzugeben. Ähnlich wie Kulte es lehren, dass bestimmte Gedanken schlecht sind, lehren sie ihre Mitglieder auch, dass sie bestimmte Emotionen beseitigen müssen. Emotionen wie Unruhe, Zweifel, Heimweh oder Wut können Kultmitglieder zum Widerspruch veranlassen. Und deshalb tun Kulte alles in ihrer Macht Stehende, um diese Emotionen in ihren Mitgliedern zu beseitigen. Der primäre Weg, wie Kulte die Emotionen der Menschen kontrollieren, ist Angst. Wenn sie die Außenwelt fürchten, warum sollten sie jemals daran denken, die Organisation zu verlassen? Wenn sie befürchten, dass sie niemals Glück oder Erlösung finden werden, wenn sie den Lehren nicht folgen, warum sollten sie jemals zweifeln? Eine Reihe der Apostel der Kirche haben wiederholt eindringlich davor gewarnt, die Kirche zu verlassen, denn es gäbe nichts, wohin man gehen könne. Es gäbe keine verlässlichen Strukturen, die Halt geben würden, und ein Verlassen der Kirche würde in Sünde und Unglück enden. Dieses Narrativ wird auch in Geschichten immer wiederholt. Dort werden nur die Geschichten erzählt, wo Aussteiger im Drogensumpf und Unglück landen. Diese Beispiele werden als logische Folge vorgespielt, wenn man die Kirche verlässt. Man wird niemals hören, dass Menschen gerade durch das Verlassen der Kirche womöglich zu einem glücklicheren und nächstenliebenderen Leben gefunden haben. Elder Jeffrey Holland wird bei dem Thema gelegentlich auch sehr aufbrausend und gibt sich als Schützer der Gemeinschaft und des Einzelnen aus, indem er sagt, er würde nicht zulassen, dass jemand der Anwesenden, die ihm gerade zuhören, die Kirche verlässt. Er würde sie wieder zurückschleifen, sein Engagement in Ehren. Und er will damit womöglich eine Liebe zum Ausdruck bringen. Aber es ist ein komisches Verständnis von Liebe, wenn man die Entscheidungsfreiheit anderer wegnehmen möchte. Das kommt einem doch auch durchaus bekannt vor. Eine Mission für die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage zu erfüllen, ist objektiv betrachtet eines der kultischsten Erlebnisse, die man überhaupt haben kann. Ich war bei meiner Mission in England total tief eingetaucht. Es widersprach meinem Naturell total. Ich würde niemals Fremde in der Öffentlichkeit zu religiösen Themen ansprechen und noch dazu ihnen mitteilen, dass mein Lebensweg besser ist als ihrer. Obwohl ich erst 19 Jahre war, hatte ich die Arroganz, Älteren zu sagen, wie das Leben läuft, worauf es ankommt und was man tun muss. Es gab eine große Ambivalenz für mich. Ich wollte das Richtige tun und habe mich voll und ganz auf das Missionserlebnis eingelassen. Zweifel wurden unterdrückt und ich habe versucht, meine Mission zu lieben. Ich war und bin auch heute noch dankbar für viele Dinge, die ich durch die Mission gelernt und erfahren habe. Ich war der Meinung, dass ich auch meine Mission geliebt habe, aber ich musste mich so sehr verstellen, um dem gewünschten Verhalten zu entsprechen, dass es für mich nicht in Frage kam, meine Mission zu verlängern, was hin und wieder vorkam, dass manche die Mission um eine Versetzung, also 6 Wochen, verlängert haben. Und bei meinem Verstellen ging es nicht darum, dass ich schlechte Dinge tun wollte, also zumindest der Definition des Handbuchs nach schlechte Dinge. Ich bin voll darin aufgegangen, nur die erlaubte Musik zu hören, hat mir total gefallen. Aber eben so offensiv zu sein, das war ich nicht und bin ich immer noch nicht. Und andererseits musste ich Bedürfnisse unterdrücken, zum Beispiel in Momenten, wo jemand Trost bedurfte, ich der Person aber keine Umarmung geben durfte, laut Handbuch. oder auch nicht aus Freude oder Freundschaft andere zu umarmen und schon gar nicht bei jemand des anderen Geschlechts. Meine natürliche Herzlichkeit wurde unterdrückt. Was hat das mit Angst zu tun? Nun, wenn man sich unwohl fühlt, sollte man die Möglichkeit haben zu überlegen, ob das Setting für einen das Richtige ist. Aber viele Missionare haben Angst, verfrüht von der Mission heimzugehen, weil sie Angst vor dem Stigma und der Reaktion der Mitglieder haben. Man hat den Kampf nicht zu Ende gekämpft und ist somit kein würdevoller Diener. Das Verhalten wird auf Mission sehr stark kontrolliert. Die Informationen werden auf Mission absolut kontrolliert. Die Gedanken, was erlaubt ist zu denken, werden ebenfalls kontrolliert. Und auch mit Emotionen wird gearbeitet. Auf der einen Seite eben mit Angst. Viele Missionare haben Angst, Regeln zu brechen oder sogar Angst davor, sie nicht 100% halten zu können. Denn es wird ihnen auferlegt, dass wenn sie nicht zu 100% gehorsam sind und unablässig das Wort verkünden und ein würdiger Repräsentant von Jesus sind, dass die Errettung von anderen Menschen verhindert werden würde. Denn wer nicht zu 100% gehorsam ist, kann den Heiligen Geist nicht immer bei sich haben. Aber der Heilige Geist könnte dir einflüstern, an welcher Straßenecke, zu welcher Uhrzeit du sein sollst, um genau die eine Person zu treffen. Diesen permanenten Druck habe ich gespürt. Die Angst, nicht würdig genug zu sein. Und diese Erzählung habe ich auch von vielen anderen gehört, dass bei deren Mission Ähnliches gelehrt wurde. Eine andere Art, wie Kulte die Emotionen der Menschen manipulieren, besteht darin, sie davon zu überzeugen, dass all ihre Probleme ihre eigene Schuld sind und niemals die Schuld des Anführers oder der Gruppe als Ganzes. Dadurch erwecken sie bei ihren Mitgliedern ein Gefühl des Selbsthasses, das sie dazu veranlasst, die Hilfe des Kultes zu suchen, um ihre elenden Verhaltensweisen in Ordnung zu bringen. Das erinnert mich an die unauflösbare Problematik, die so gang und gäbe ist in der Kirche, dass alle Segnungen, die verheißen werden, immer auf der Rechtschaffenheit des Individuums beruhen. Gegenwärtige Propheten und Apostel geben selten eine Prophezeiung ohne diese Klausel. Elder L. Tom Perry hat vor Jahren, als er als Apostel verantwortlich für das Gebiet Europa war, prophezeit, dass die Zahl der Mitglieder sich in 10 Jahren verdoppeln würde. Das wurde nicht wahr. Stattdessen sinkt die Zahl der Mitglieder und noch mehr jener Personen, die aktiv im Kirchenleben sind. Fragt man heute jemanden nach einer Erklärung, warum die Prophezeiung eines Propheten, Seher und Offenbarer nicht wahr wurde, so kommt zwangsläufig die Erklärung, dass die Mitglieder anscheinend nicht genug Glauben gehabt hätten. Die Schuld wird dem einzelnen Mitglied aufgeladen, und das ist eine gemeine Emotionskontrolle. Jetzt könnte man sagen, dass mit der Angst wären nur Hirngespinste und so agiert die Kirche nicht. Auch hier wieder die Schuld beim Individuum, das die Botschaften falsch verstehen würde. Aber man kann Emotionen nicht nur durch Angst kontrollieren, sondern eben auch mit einem Schuldgefühl. Wie kann das aussehen? Indem erlaubte Emotionen und Gefühle vorgegeben werden und andere als nicht wünschenswert auszuschließen oder zu unterdrücken sind. Ich habe per E-Mail eine Einladung zur Pfarrkonferenz erhalten. Das Motto der Konferenz war als Frage formuliert. Und sie war so formuliert, dass es aus meiner Sicht absolut manipulativ klang, nämlich: Freuen wir uns auf den Tempel? Damit wird eindeutig mitgeliefert, dass es nur eine richtige Emotion im Zusammenhang mit dem Tempel geben darf, nämlich Freude. Das ist das gewünschte Gefühl, das die Mitglieder haben sollen. Und wenn man keine Freude empfindet, dann muss man so lange daran arbeiten, bis man gedanklich und emotional sich so verstellt hat, dass man meint, man empfinde Freude. In der sprachlichen Analyse der Verwendung von Wörtern in ihrem Kontext wird offenbar, dass hier wieder mit Schuld gearbeitet wird. Und es wird ganz klar vorgegeben, wie das erlaubte Gefühl sein soll. Freude. Es ist als Frage formuliert, aber es imperativ zu verstehen. Sozusagen keine Frage aus Interesse heraus. Man wolle einfach wissen, wie viele sich auf den Tempel freuen und wie viele nicht, und dass beides gleichermaßen Berechtigung hätte. Und ich glaube, dass diese Analyse auch von sehr glaubensvollen Mitgliedern geteilt werden würde, dass es sich um eine rhetorische Frage handelt. Ideen, wie man dazu kommt, sich auf den Tempel zu freuen, wenn das grundsätzlich nicht der Fall ist, sind der verhaltenstherapeutischen Linie zuzuordnen. Tu es und das Gefühl wird folgen. Auch wenn es sich falsch anfühlt. Tu es, du wirst dich daran gewöhnen. Die Intuition und das eigene Gefühl sollen ignoriert und überrollt werden, damit sich die erwünschte Emotion einstellt. Erfahrungsgemäß freuen sich die meisten, besonders wenn es noch Kinder sind, auf den ersten Besuch im Tempel. Warum? Weil öffentlich nur positiv gesprochen werden darf. Das hebt natürlich die Erwartung. Egal, ob noch immer glaubensvolles Mitglied oder distanziert, die überwiegende Mehrheit der Personen, mit denen ich über das Tempelerlebnis der Begabungszeremonie gesprochen habe, hatte ein negatives Erlebnis. Von unwohl bis schockiert. Auch mir ging es ähnlich. Ich dachte, die Kirche nicht zu kennen, in der ich aufgewachsen bin. Es war so fern von jedem christlichen Kern, dass ich sehr verstört war. Mein damaliger Pfarrpräsident, der zugegen war, gab mir anschließend aber sofort den Rat, so schnell wie möglich nochmals zu gehen, sozusagen, damit man es lieben lernt. Heute weiß ich, dass ich meiner Intuition und meinem Gefühl trauen darf. Es wurde mir aber nicht gestattet, negativ zu fühlen. Dann muss ich noch dieses und jenes versuchen. Und man muss so lange beten und fasten, bis man das Gefühl empfindet, das erwartet wird. Letztendlich kann dieser Schwenk auch die Kapitulation unserer Emotionsregulierung sein, weil uns das Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe so wichtig ist, dass es nicht mit dem anderen kompatibel ist. Eines von beiden bleibt auf der Strecke. Die Uniformierung der Gefühle ist eine Manipulation. Einen als viel gesünderen Zugang empfinde ich jenen der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Die WHO beschäftigt sich mit dem Bilden und Erhalten der psychischen Gesundheit. Ein Ziel der WHO ist, Menschen zu einem gesunden und selbstbestimmten Leben zu verhelfen. Frei von Abhängigkeit gegenüber Substanzen, aber auch von Einrichtungen oder Personen, die einen negativen Einfluss auf die psychische Gesundheit haben. Der Ansatz der WHO nennt sich Lebenskompetenzen, sozusagen den Menschen zur Selbstständigkeit erziehen. Wenngleich das am Papier auch ein verkündetes Ziel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage ist, so lassen sich in der Praxis viele Mechanismen erkennen, die eine Abhängigkeit zum System Kirche erwartet. Wenn auf der einen Seite diese Selbstständigkeit ausgelobt wird, erkennen wir aber mit den Drohungen, dass man ohne Kirche im Sumpf landen würde, dass man die Mitglieder sehr wohl in einer Abhängigkeit halten möchte. In ganz dramatischen Zügen hat es der zweite Ratgeber der Allgemeinen Jungmännerpräsidentschaft der Kirche den jungen Männern verkündet, indem er ihnen sagte, wenn sie von der Kirche gehen würden, sie alles verlieren würden. Alles verlieren, was Wert in ihrem Leben hätte. Damit drückt Brad Wilcox deutlich aus, dass man von der Kirche abhängig wäre. Um die Menschen lebenskompetent zu machen, fördert die WHO das Erlernen von 5 wichtigen Kompetenzen. Eine dieser Kompetenzen ist der Umgang mit Stress und negativen Gefühlen. Um das zu erlernen, werden Schulprogramme auf nationaler und internationaler Ebene gefördert. Staat, Bund, Gesundheitskassen etc. fördern den Erwerb dieser Kompetenzen bereits bei Kindern, häufig im Unterrichtsfach soziales Lernen. Das Thema Gefühle ist dabei ein ganz wichtiges, nämlich, dass Gefühle zu validieren sind, sprich, so wie Gefühle aufkommen in einem, so sind sie anzuerkennen. Das entspricht dem wissenschaftlichen Konsens in der Entwicklungspsychologie, nämlich, dass Gefühle, so wie sie sind, echt sind und keinesfalls ausgeredet oder abgeredet werden sollten. Im Alltag gehen wir manchmal anders um. Wenn es vor allem um starke negative Gefühle geht, zum Beispiel Wut, dann sagen wir, jetzt sei nicht wütend. Oder aber auch, sei nicht traurig. Was wir lernen müssen ist, dass Gefühle immer eine Berechtigung haben und auch ein Signal sind. Wut kann ein ganz wichtiges Signal dafür sein, dass jemand meine Persönlichkeitsrechte überschritten hat. Die Handlung, die auf ein Gefühl folgt, kann hilfreich oder weniger hilfreich sein, aber das Gefühl an sich darf nicht unterdrückt oder abgeredet werden. Wir können lernen, unsere Handlungsimpulse zu verbessern. Bei Wut zum Beispiel nicht dem ersten Handlungsimpuls zu folgen und zuzuschlagen. Aber wenn ich nicht zuschlage, darf ich trotzdem das Gefühl der Wut haben. Denn daraus kann ich reflektieren, was passiert ist, was mich eben wütend gemacht hat. Und dann kann ich auch konstruktiv in die Klärung gehen. Aber jemandem zu sagen, du darfst nicht wütend sein, ist falsch. Du darfst niemanden verbal oder physisch verletzen, auch keine Sachbeschädigung betreiben, aber das Gefühl darfst du haben und solltest ihm sogar zuhören, warum du wütend geworden bist, um es zu klären. Dabei gibt es eine Übung, mit der Kinder und Jugendliche spielerisch und interaktiv lernen können, dass die Gefühle in Ordnung sind. Und dabei lernen sie auch, dass dieselbe Situation bei verschiedenen Menschen sich unterschiedlich im Gefühl ausdrücken kann. Nicht nur in der Intensität, sondern auch in der Verschiedenartigkeit der Gefühle. Diese Übung kann auch mit Erwachsenen sehr gut gemacht werden und hat den besten Impact, wenn man es interaktiv macht. Dazu werden viele verschiedene Gefühlszustände jeweils auf ein Blatt Papier geschrieben. Zum Beispiel glücklich, beschwingt, enthusiastisch, begeistert und so weiter. Und auch unangenehme Gefühle wie enttäuscht, traurig, unzulänglich, verärgert. Sinn der Sache ist, Gefühle möglichst differenziert und verschiedenartig zu sammeln. Diese Gefühlsblätter werden im ganzen Raum willkürlich am Boden verteilt. Dann werden Fragen gestellt und die teilnehmenden Personen stellen sich zu jenem Gefühl, das sie in so einer Situation empfinden. Wie geht es dir, wenn du am Esstisch etwas erzählst und niemand hört dir zu? Wie fühlst du dich, wenn der Wecker in der Früh klingelt? Man erkennt relativ schnell, dass in derselben Situation sehr unterschiedliche Gefühle empfunden werden und dass es sich unterschiedlich anfühlt, ob ich mich minderwertig oder traurig fühle. Diese Gefühlskompetenz ist wichtig. Sie ist deshalb wichtig, weil erst durch das genaue Erkennen, wie es mir geht und Reflektieren, wie es dazu gekommen ist, ich mögliche Gegenmaßnahmen setzen kann und schauen kann, wie kann ich negative Empfindungen verhindern oder wie kann ich angenehme Gefühle ein anderes Mal wiederherstellen. Aber was genauso wichtig ist und diese Übung sehr gut veranschaulicht, ist, dass ich nicht sagen kann, welches Gefühl richtig für andere ist. Ein Morgenmensch wird wenig erfolgreich sein, einem Langschläfer zu erklären, dass er früh morgens doch glücklich sein solle. Wir sind unterschiedlich und unsere Empfindungen sind es auch. Und diese Empfindungen haben eine Berechtigung, beziehungsweise geben sie uns wichtige Signale. Vorzugeben, wie man sich zu fühlen hat, ist falsch. Natürlich ist es schöner, angenehme Gefühle zu spüren. Und das Ziel ist es auch, diese häufiger zu empfinden als unangenehme Gefühle. Aber negative Gefühle können ein Warnsignal sein, dass etwas nicht stimmt und ich aus einer Situation heraus sollte. Die Frage, die also als imperativ zu verstehen ist, freuen wir uns auf den Tempel, ist manipulativ und verhindert die Reifung der Emotionskompetenz. Gefühle durch Verhalten zu unterdrücken ist so hilfreich wie Aderlass, nämlich gar nicht bzw. kontraproduktiv. Wichtig ist es, dass wir die eigenen Gefühle lernen anzunehmen und in einem weiteren Schritt zu regulieren und hilfreiche Handlungsimpulse zu setzen. Die Gefühlsregulation, also der Versuch, in einen positiven Gefühlszustand zu kommen, ist ein wichtiger Aspekt, den man ebenfalls lernen kann. Und Regulation ist was anderes als Manipulation oder Unterdrückung. Ich darf sagen, dass ich durch die Tempelerfahrung verwirrt, enttäuscht, wütend oder entsetzt war. Und nicht jeder muss am Ende gleich fühlen, wenn es um so eine Erfahrung geht. Jeder fühlt sich ein bisschen anders. Und deshalb gibt es zum Abschluss ein schönes Kinderlied von Frank und seinen Freunden, das Lied von den Gefühlen. Ich sage Dankeschön fürs Reinhören und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss!
Wenn ich glücklich bin, glücklich bin. Stell dir vor, ja, dann heul ich wie ein Hofhund vor dem Tor. Solche Sachen kommen mir so in den Sinn, wenn ich traurig bin, traurig bin. Wenn ich fröhlich bin.